Herzlich willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit GmbH und wir bringen Gesundheit in die Schule, Gesundheitsprävention und damit einhergehend auch das Wohlbefinden, was nötig ist, um sich auf Lernen und Miteinander gut fokussieren und konzentrieren zu können, damit Lernen eigentlich überhaupt möglich ist. Wir machen das, indem wir mehr Bewegung in die Schule bringen, Achtsamkeit, Meditation und uns auch für diese Zeit engagieren. Wann machen wir das in so einem vollen Schultag? Dafür begleiten wir die Schule ein ganzes Jahr und da passiert natürlich sehr viel in einer Schule und dazu passend mein heutiger Gast. Mary Ivich ist Schulentwicklerin. Sie begleitet Schulen in systemischer Organisationsentwicklung, Schulleitungen und Teams und hat hierbei vor allen Dingen immer auch die Kinder und Jugendlichen und deren Wohlbefinden im Blick. Herzlich willkommen, liebe Mary. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
Ich freue mich auch und ich hoffe, dass wir auch für die Hörerinnen und Zuschauerinnen heute wieder ganz viel Input geben können. Kleine Aha-Momente, Denkanstöße, was Schulentwicklung betrifft und vor allen Dingen natürlich auch diese zeitgemäße Bildung, die wir so gerne wollen, für die wir uns alle engagieren. Als ich angefangen habe, mit Schulen zu arbeiten, kam ich ja aus Unternehmen, habe mit Unternehmen gearbeitet, kam aus dem Gesundheitssystem und war dann doch geschockt, obwohl ich Mama bin und ja Schule auch durch meine Kinder kannte, was es da alles an Mangel gibt. Ja, also wir wissen jetzt vom Lehrermangel, wir wissen, dass Geld fehlt und gleichzeitig wächst dieser Betreuungsbedarf aber, die Anforderungen an die Lehrkräfte, um Schule gut gestalten zu können. Jetzt arbeitest du seit 10 Jahren mit verschiedensten Schulen. Was sind so Themen, die die Schulen aktuell sehr herausfordern?
Ja, ich denke, einer der größeren Themen, die herausfordernd für Schulen gerade sind, ist die Tatsache, dass es halt diesen Lehrkräftemangel gibt und dass die SchülerInnen nach Corona auf jeden Fall andere Bedarfe, zusätzliche Bedarfe haben und die sehr herausfordernd sind abzudecken, vor allem auch vor der Tatsache, dass ich spreche jetzt für Berlin, weil das sozusagen das Land ist, in dem ich geboren bin, zur Schule gegangen bin und auch arbeite, dass aufgrund der Budgetkürzungen, die sozusagen immer wieder auf das Schulsystem einprasseln, herausfordernd ist, strukturelle Veränderungsprozesse wirklich zu verankern. Und das fordert die Schulen, glaube ich, schon sehr heraus. Und ich muss sagen, ich arbeite ja in der Schulentwicklung sehr eng mit den sogenannten Leitungsteams, also Schulleitungen und den Kolleginnen in der Schule, die sagen, sie übernehmen Verantwortung beziehungsweise Leitungsverantwortung. Und da ist es auch so, dass sie die Veränderungsprozesse, die sie zwar anstoßen wollen, gar nicht alleine schaffen. Und die Tatsache, dass ich sozusagen als externe Begleiterin reinkommen kann, ist zwar ein Mehrwert, aber auch mit finanziellen Kosten verbunden. Und das haben die meistens nicht. Also dieses Thema der multiprofessionellen Teams, von denen ganz viel gesprochen wird, schön und gut, aber dafür braucht es tatsächlich Geld, um es zu erreichen.
Und die Menschen, die es mittragen, ja, also Geld ist das eine, auf der anderen Seite die Menschen, die es mittragen und auf noch eine weitere Perspektive gedacht, die Menschen, die auch in der Lage sind, in diesem Alltag diese Perspektive auch zu halten. Das erlebe ich ja auch mit den Kolleginnen, mit denen wir arbeiten, dass wir diesen Input reingeben, wie schön wäre es, wenn wir diese Übungen regelmäßig machen könnten, wir uns alle wohler fühlen in der Schule, wir wirklich auch gesund bleiben, wir diesen Stress reguliert bekommen, nicht einfach nur lächeln über das, was alles Mist ist, sondern die Kraft finden, wirklich eine echte Veränderung miteinander zu gestalten. Und dann rutscht man immer wieder so zurück. Also diese Vision, dieses Bild von gute, gesunde Schule zu halten, gemeinsam als Team, ist ja tatsächlich auch eine Herausforderung. Wie begleitest du denn die Schulen, wenn wir sagen, du gehst da systemisch ran, du gehst strukturiert ran, entwickelst Konzepte auch mit und Studientage? Was sind so einzelne Schritte, die du anbietest oder wo du sagst, das muss man sich mal angeschaut haben, darüber muss man sich klar sein und das könnte ein erster Schritt sein.
Es ist tatsächlich sehr bedarfsorientiert. Ich schaue mir jede Schule genauer an. Ich schaue mir an, was deren Bedarfe sind, was ihr Anliegen ist und gehe ins Gespräch. Und das mache ich am liebsten, indem ich nicht nur mit dem Auftraggeber oder mit der Auftraggeberin spreche, sondern sage, wer sind denn die Beteiligten, die hier gerade Verantwortung übernehmen für Schulleitungshandeln? Und da sitzen wir meistens in einer etwas größeren Gruppe von vielleicht 3, 4, 5 Leuten und sprechen halt über ihr Anliegen. Und dann geht es halt von vornehmlich darum, dass wir die Bedarfe ermitteln. Und wenn wir die Bedarfe haben, unterstütze ich die Schulen dabei, Ziele zu formulieren, die sie erreichen wollen. Ja, und vielleicht ein besonderes Merkmal, auf das ich sehr großen Wert lege, ist die Tatsache, dass ich mir nicht nur strategische Ziele angucke, also sprich, was wollen wir wie erreichen, bestenfalls datenbasiert erheben, damit wir Schulentwicklung vorantreiben, sondern auch, was passiert auf der sozialen Dimension innerhalb des Kollegiums mit den SchülerInnen, dann perspektivisch natürlich auch, aber erstmal, wie sieht es mit dem sozialen Gefüge im System Schule gerade aus? Und da schaue ich auch auf jeden Fall drauf, denn ich glaube, das Thema Vertrauen, vertrauensvolle Beziehungen ist nicht nur ein nice to have in der Schulentwicklung, sondern eigentlich das Fundament und die Basis, um überhaupt Schulentwicklungsprozesse voranbringen zu können. Und was ich damit konkret meine ist, wenn es ein vertrauensvolles Miteinander gibt, Beziehungen miteinander eingegangen werden, dann fühle ich mich gesehen, gehört, auch gewertschätzt und bin viel motivierter mitzuwirken. Denn eins ist klar, die ordinäre Aufgabe dieser Menschen im System Schule ist ja nicht Schulentwicklung, sondern Unterricht. Das sind ja Pädagoginnen, die jetzt plötzlich immer mehr Arbeit und Aufgaben bekommen haben. Und um sich dieser Aufgabe überhaupt widmen zu können, brauchst ja irgendwie einen Antrieb, ne? Und wenn du da jemanden hast, der sagt, du musst jetzt diese Aufgabe machen und das sind vielleicht Aufgaben, die du auch nicht gerne machst, dann machst du das vielleicht auch nicht. Und deshalb ist es mir immer wichtig, in diesen Schulentwicklungsprozessen nicht nur zu gucken, hey, wo wollt ihr strategisch hin? Wie ist das sozusagen im Projektmanagement aufzubauen? Sondern auch, wie arbeitet ihr im Team miteinander, um diese Ziele zu erreichen? Natürlich aber immer, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt und vielleicht auch ein Fokus, auf den ich immer setze, ist, die Schülerin dabei immer im Blick zu haben. Also ganz aktuell arbeite ich gerade an einer Überarbeitung des Ganztagskonzepts und da haben wir SchülerInnen im Vorfeld gefragt, wie seht ihr es, wie findet ihr es? Und wir entwickeln jetzt einen Prototypen, wir lassen die SchülerInnen testen und Feedback geben. Weil letztlich, für wen machen wir das denn? Das machen wir ja jetzt nicht, also beziehungsweise ich als Externe, nicht für den Selbstzweck, sondern für die SchülerInnen. Und das ist mir immer ein ganz besonderes Anliegen.
Was du angesprochen hast, dieses gesehen werden, ne? Beteiligt sein, mitentscheiden, das sind ja auch jetzt aus meiner Expertise herausgesprochen ganz elementare Faktoren von Sicherheit, sich sicher fühlen. Und erst wenn das Nervensystem in der Lage ist, sich zu entspannen, weil der Mensch sich sicher fühlt, bin ich auch wirklich in der Lage, mitzugestalten, neue Lösungen zu finden. Ja, dann bin ich nicht im Kampf und Flucht und Überlebensmodus, sondern dann bin ich quasi auf so einer Spielwiese, wo ich auch mal reingehen kann in wie schön wäre es, wenn es schöner wäre, wie schön wäre es, wenn es leichter gelingt. Also insofern sind gerade diese sozialen Faktoren nicht irgendwelche weichen Nice-to-have-Faktoren, kann ich auch von meiner Expertise heraus absolut bestätigen. Das ist die Grundlage, damit Schule und Schulentwicklung überhaupt möglich ist, dass die Menschen sich wohlfühlen und darauf basierend ihre Kompetenzen überhaupt entfalten können. Ich erlebe das auch oft, dass in solchen Runden dann ganz neue Ideen angesprochen werden. Und ich finde das auch immer sehr bereichernd, diese Expertise von innen aus der Schule heraus. Es ist euer Tag, es ist euer Leben. Ihr seid da 5 Tage die Woche, und zwar die Erwachsenen und die SchülerInnen. Und die Expertise von außen zu haben, die auch so ein Licht reinbringen kann oder ein frischer Wind sein kann. Teil der sozialen Expertise ist allerdings auch diese verschiedenen Landkarten, aus denen heraus wir die Welt ja sehen und bewerten. Und das bringst du ja in deine Arbeit auch mit rein. Deswegen fand ich dich auch gerade als Gesprächspartnerin für Schulentwicklung nochmal so besonders spannend, dass du auch immer diesen Fokus hast auf Migration und Bildung, auf Diversität innerhalb von Bildung. Was genau bedeutet das denn für dich? Also wenn wir von Diversität in Bildung sprechen, wovon sprechen wir da?
Also Diversität bedeutet für mich auf jeden Fall nicht nur dieses klassische Nebeneinander von kultureller und ethnischer Vielfalt. Es ist wirklich sehr, sehr viel mehr. Es ist nicht dieses klassische, Diversität bedeutet, da hat eine Schule so und so viel Prozent SchülerInnen nicht deutscher Herkunftssprache, sprich ein Migrationshintergrund. Das ist es nicht. Es gibt sehr viele verschiedene Diversitätsmarker, wie zum Beispiel das Geschlecht oder aber auch der soziale Status. Und mit sozialem Status, damit beschäftige ich mich viel, vielleicht auch, weil ich selbst betroffen war davon, ist gemeint, wie viel Geld hat die Familie, in der du eigentlich aufgewachsen bist? Also welchen sozialen, sozioökonomischen Status gibt es in der Familie? Und ein wichtiger Punkt ist, dass diese Diversitätsmerkmale, die es sozusagen gibt, dass du mehrere davon haben kannst und dass du dann natürlich nochmal in anderer Form von Diskriminierung betroffen bist. Und sich dessen bewusst zu sein, dass Diversität aber nicht irgendwie etwas ist, was man angehen muss, sondern dass es einfach der Normalzustand unserer Gesellschaft ist, vor allem in Schule. Das ist, glaube ich, die oberste Prämisse, dessen man sich bewusst sein muss. Das ist normal. Das wird auch nicht mehr weggehen. Unsere Aufgabe kann es sein, sich zu überlegen, was ist jetzt zu tun? Wo betrifft mich das? Womit habe ich Herausforderungen? Und was ist jetzt zu tun? Sowohl bei dir persönlich, als auch wenn du in einem System, hier in dem Falle Schule bist, zu überlegen, was kann unsere Schule strukturell für Maßnahmen ergreifen, damit das Thema Diversität als Normalzustand akzeptiert wird und aber auch um Verletzungen im Rahmen von Diversität, die zum Beispiel mit Diskriminierungserfahrungen einhergehen, auch gerecht werden zu können. Denn, wie du vorhin auch gesagt hast, Schule muss ja ein sicherer Ort sein. Und für Menschen, sowohl Lehrpersonal, also PädagogInnen, als auch für SchülerInnen, das sind Diskriminierungserfahrungen im eigenen System, in dem man sich bewegt, auf jeden Fall behindernd in der Entwicklung. Es macht krank.
Es macht auch Angst. Also ich kenne auch Lehrpersonen, die sagen, ich habe vor dieser Klasse Angst oder es graut mir vor dem Montag, weil ich Angst habe, in die Schule zu gehen. Was rätst du solchen Lehrkräften, die sagen, oder gibt es eigentlich? Gibt es eigentlich eine klassische Lehrperson noch oder hat sich das inzwischen auch schon sehr verändert? Ist vielleicht auch das Kollegium inzwischen schon viel diverser geworden?
Ja.
Oder sehen wir das nur auf der Ebene der SchülerInnen?
Nee, ich glaube schon, also ich bin ja auch Mutter von einem Schulkind inzwischen und ich sehe da auch Diversität im Kollegien, ne? Also nicht nur in meiner Arbeit als Schulentwicklungsberaterin, sondern tatsächlich halt auch als Mutter sehe ich, dass es eine krasse Diversität gibt, also auch in der Altersgruppe, ne? Es gibt sehr viele junge Lehrkräfte und ErzieherInnen, es gibt aber auch viele, die selbst einen Migrationshintergrund haben und ich glaube, das ist ein großer Schatz, denn ich denke, dass wenn man selbst von bestimmten Diskriminierungsformen betroffen war als Kind, hat man eine ganz andere Sensibilität, diesen Kindern, die vielleicht das auch erfahren, gerade aktuell auch zu begegnen. Trotzdem, wenn ich diese Diskriminierungserfahrung nicht habe, sprich aus einer eher privilegierten Position heraus unterrichten kann, weil ich einfach woanders aufgewachsen bin, einen gesicherten sozialen Status hatte und keine Diversitätsmarker mitbringe, dann rate ich Lehrkräften tatsächlich, erster Schritt, wirklich zu sagen, das ist jetzt normal, das sind jetzt meine SchülerInnen. Ich kann die nicht ändern. Und ich finde, das bringt ganz viel Ruhe rein, sich dessen einfach klar zu sein, die bleiben jetzt so. Und das Zweite, aus der eigenen Position heraus, sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, wie bewerte ich, aus welcher Position heraus bewerte ich das eigentlich gerade? Ist das tatsächlich so schlecht oder sind dieses andere, was mich vielleicht irritiert, sind das vielleicht Chancen, aufeinander zuzugehen? Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, Irritationen, die einem begegnen, du hast gerade von der Lehrkraft gesprochen, die in der Klasse steht, mal bei sich selbst zu hinterfragen.
Wie können da Lehrkräfte auch Brücken bilden zu SchülerInnen, wo sie wirklich sagen, ich sehe nicht aus wie du, ich höre mich nicht an wie du, ich kenne deine Familiengeschichte auch nicht und ich habe jetzt aber 28 Kinder vor mir sitzen mit jeder so einem eigenen Rucksack. Und das, finde ich, ist ja tatsächlich die Schwierigkeit, wo wir wieder auch beim Personalmangel sind und ich auch immer wieder sage, ihr bräuchtet eigentlich 3, 4 Leute in der Klasse oder eben tatsächlich ein ganz, ganz anderes Schulsystem, wo Lehrkräfte MentorInnen sein können und sich auf wirklich ihre Inhalte und diese Reisebegleitung konzentrieren können. Jetzt ist es aber ja immer noch so, wie es ist. Ich habe da, sagen wir mal, 28, 30 Kids vor mir, kunterbunt, in Sackflöhe Und jetzt soll ich nämlich noch bei jedem erkundigen, wie es ihm geht und wo er herkommt und was, ob er sich auch sicher fühlt oder sie. Ja? Wie kann ich denn so in kleinen Schritten auch diese Diversität lernen zu akzeptieren, als Chance zu gehen und das Beste draus machen? Jeden Tag so einen kleinen Schritt vielleicht das Beste draus machen. Oder was hättest du dir gewünscht? Du hast gesagt, das ist auch deine Geschichte, ne? Was hättest du dir gewünscht als Schülerin damals?
Weißt du, Tina, es hört sich vielleicht total trivial an. Ich glaube, oft reicht ein Raum, der mir Sicherheit geboten hätte. Also wenn du als Schülerin in einen Raum kommst, in dem Falle in deine Klasse kommst und dich sicher und gesehen fühlst, dann trägt es dazu bei, dass du mit deinem Rucksack zurechtkommen kannst, egal wie der gepackt ist. Was ich gebraucht hätte und was ich teilweise hatte, waren Lehrkräfte, die mich nicht abgewertet haben, weil ich nicht ihrer Norm entsprach. Sprich, wir hatten nicht die Möglichkeiten, wie alle meine Lehrkräfte, regelmäßig in Urlaub zu fahren zum Beispiel. Die Tatsache, dass ich nicht in Urlaub gefahren bin, hat aber nicht dazu geführt, dass ich nach den Ferien, wenn ich in der Klasse war, dass ich sozusagen mich ausgeschlossen gefühlt habe, weil die Lehrkraft vielleicht in Anführungszeichen den Fehler gemacht hat, wo wart ihr denn im Urlaub? Aber gleichzeitig der Raum so geschaffen war, dass es nicht schlimm war, wenn ich sagen musste, wir waren gar nicht im Urlaub, wir waren in den Ferien in Berlin. Weißt du, was ich meine? Das sprich, ich könnte dir jetzt sagen, als Lehrkraft solltest du das nicht machen oder das nicht sagen und dies nicht machen. Und ich will aber sagen, wenn du in einer guten Beziehung bist mit deinen Kindern, mit den SchülerInnen, mit denen du bist regelmäßig, dann verzeihen sie dir auch diese Fehler, weil sie verstehen, du meinst das nicht so. Und gleichzeitig will ich keine Einladung dafür aussprechen, dass man sich nicht diskriminierungssensibel weiterbilden sollte.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich sage das unseren Lehrkräften auch immer wieder, dass wenn wir wirklich die Zeit investieren, in dieses Beziehungskonto einzuzahlen, immer wieder sich zu bemühen, ich möchte dich sehen, ich möchte dir zuhören, ich möchte deine Welt verstehen, ich möchte deine Herausforderungen verstehen. Ich habe ein wirklich authentisches Interesse an dir. Ich sage nicht einfach so, wie geht's dir denn heute, sondern ich möchte das auch ernsthaft wissen. Wenn wir quasi noch mal einen Schritt zurückgehen und uns locker machen von diesem, oh Gott, darf ich das noch sagen, darf ich jenes noch sagen und huch, wenn ich jetzt hier plötzlich aus meinem Privileg heraus wieder was nicht gesehen habe, ja, sich davon zu befreien und zu sagen, zunächst einmal bin ich ein Mensch und du bist ein Mensch und hier sind viele Menschen und ich habe einen Rucksack und ihr habt einen Rucksack und wo begegnen wir uns heute? Wie können wir heute gut zunächst einmal miteinander sein? Dieses Beziehungskonto ist durchaus auch in der Lage, dass man da immer mal wieder auch abheben kann. Und sagen kann, oh Mist, da war ich selber im Stress, da war ich selber ungeduldig, da war ich auch wieder achtlos. Kann ich dir komplett nachvollziehen, dass wir uns dann eben nicht als Lehrer, Schüler oder vielleicht auch in so einem Machtgefälle befinden, was es ja auch oft ist. Der Lehrer hat die Macht, mir schlechte Noten zu geben. Der Lehrer hat de facto die Macht, über mein Leben zu entscheiden, weil er mich nicht mag. Und was für Möglichkeiten habe ich, da rauszukommen? Ja, also dass die meisten Kampf-Fluchtsituationen im Nervensystem sind ja eine Rebellion gegen, ich werde hier nicht gesehen, ich werde hier nicht gehört, akzeptiert, ich finde mich hier nicht zurecht, das ist so ganz anders, als ich das heute brauche oder als ich das kenne. Und dann kommt noch dieser ganze Zeit- und Leistungsdruck dazu. Das Zeitdruck ist nie gut für uns Menschen. Zeitdruck macht nichts Schönes mit uns Menschen. Und da sich wirklich ganz bewusst dagegen zu lehnen, gegen diesen Zeitdruck zu stemmen und zu sagen, zunächst einmal brauchen wir eine gute Beziehung miteinander. Und das ist die Basis von allem.
Letztes Jahr habe ich Interviews geführt mit SchülerInnen aus einer Gemeinschaftsschule von 1 bis 13. Und dann hat tatsächlich eine Mittelstufenschülerin zu mir gesagt, Mittelstufe bedeutet in Berlin ab der 7. Klasse sozusagen, dass sie regelmäßig in ihre Grundstufe geht, zu ihren Pädagoginnen aus der Grundstufe, weil sie zu denen eine ganz enge und vertrauensvolle Beziehung hat und es ihr richtig gut tut, im Schulalltag dort kurz einzuchecken, weil sie das auf der Mittelstufenebene gar nicht mehr hat, weil es da viel um Fachunterricht geht. Hör dir das mal an. Und natürlich kann man sich dann fragen, wenn dir in der 8., 9. Klasse wenn du Diskriminierungserfahrungen machst in der 8., 9. Klasse, in einem Rahmen, wo es kein Vertrauen gibt, wo es keine Beziehung gibt, wo ich mich niemandem zuwenden kann und ins Gespräch darüber kommen kann, dann ist das natürlich viel schlimmer, in diesem Kontext einen Fehler zu machen als Lehrkraft, als wenn man beispielsweise in einer Gruppe ist, wo es möglich ist, über sowas zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass die dann im Rahmen der Gemeinschaftsschule Strategien für sich entwickelt hat, um sich dieses zu holen, was man braucht. Und ich
Die
möchte
Wärme.
die Wärme. Und ich möchte auch eine Sache sagen, das war so spannend, das habe ich neulich gelesen auf Instagram. Für mich war Schule tatsächlich, trotz der Diskriminierungserfahrung, die ich auch gemacht habe, ein Safer Space. Und das ist mir gerade super wichtig, auch in der Zusammenarbeit mit Schulleitungen, in der inhaltlichen Ausgestaltung der Schulprogramme, dass für viele Kinder und Jugendliche ist dieser Ort ein Ort, der Schutz bietet, weil sie dort Kinder und Jugendliche sein können. Und das war es auf jeden Fall für mich. Und deshalb ist es so ein Punkt, dass es mehr nur als was müssen wir tun, damit wir sozusagen die SchülerInnen zu einer bestmöglichen Bildungsbiografie verhelfen, damit sie ihre Abschlüsse machen und so weiter. Das auch. Aber gleichzeitig ist es auch ein System, in dem sie dort lernen könnten und können, wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir miteinander umgehen? In was für einer Gesellschaft wollen wir später eigentlich leben? Und das habe ich tatsächlich dort gelernt.
Was für ein Mensch will ich sein? Das lernen wir ja auch über die Interaktion mit anderen Menschen. Ne, herauszufinden, was für ein Mensch will ich sein? Und wenn wir von Gesellschaft sprechen, die ist ja geprägt. Wer macht denn die Gesellschaft? Wer macht denn die Systeme? Wir Menschen. Wir haben ja die 17 Nachhaltigkeitsziele. Das heißt, wir haben uns bis 2030 darauf geeinigt, 17 verschiedene Ziele anzugehen. Wir mit Metazeit engagieren uns für Gesundheit und hochwertige Bildung. Wenn wir über hochwertige Bildung sprechen, was gehört da für dich dazu? Was brauchen die Kinder und Jugendlichen?
Wir brauchen ein System, in dem die Kinder lernen, miteinander umzugehen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Du bestehst ja nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, soziale, emotionale Intelligenz ist etwas, gerade jetzt zu Zeiten von KI, was geschult werden sollte. Und auch das kritische Denken. Deswegen, weil es so wichtig ist, das Hinterfragen zu lernen und das Formulieren der eigenen Position und Meinung zu erlernen. Das ist, glaube ich, etwas, was für mich zu einer guten Bildung auf jeden Fall gehört. Und die Herausforderung, die Schule gerade aber hat, ist, dass sie gesamtgesellschaftlich so viel auffangen müssen, wie ich ja eingangs gesagt habe, finanziell einfach auch kein gutes Budget haben, die PädagogInnen auch nicht mehr alle voll ausgebildet sind. Wobei ich darin auch Chancen sehe, aber das kann man ja so oder so betrachten, wie mit den QuereinsteigerInnen, so heißt das in Berlin. Und es da dann wichtig wäre, ganz gezielt zu gucken, was ist zu tun, wenn wir von multiprofessionellen Teams sprechen? Was müsste strukturell verändert werden? Ein Punkt, den ich zum Beispiel total kritisch sehe, ist der Aspekt, dass die frühkindliche Bildung irgendwie so losgelöst von dem Schulsystem ist. Es müsste viel verzahnter betrachtet werden und dann als Folge dessen auch nochmal darüber nachgedacht werden, warum es so krass unterschiedliche Professionen in diesem Schulsystem eigentlich gibt, auch entlang des Gehalts. Also du hast dort vor allem in der Grundschule Pädagoginnen, wie zum Beispiel ErzieherInnen oder Sonderpädagogen und so weiter, die wesentlich weniger verdienen als ausgebildete Lehrkräfte, obwohl sie eigentlich ja voll die wertvolle Arbeit auch machen im Schulsystem und ohne die es gar nicht ginge. Und weißt du, das ist das, was ich challenging finde in der Zusammenarbeit mit Schulen, in der Schulentwicklung, denn da hast du ja nur minimal Einfluss drauf. Aber das ist etwas, was politisch und strukturell verändert werden muss. Also die Verzahnung oder die Verbindung von der frühkindlichen Bildung mit der schulischen Bildung. Das ist so absurd, dass das so getrennt voneinander betrachtet wird. Und ich glaube auch politisch ja auch noch mal getrennt voneinander ist. Also Gesetzeslage, Fördertöpfe, bla bli blub. Das ist eine Herausforderung. Das funktioniert so nicht. Und das ist das Gute an dem Schulentwicklungsraum, in dem ich arbeite. Ich habe sozusagen in meiner Schulentwicklungsarbeit begleite ich einzelne Schulen. Aber seit circa 2018 begleite ich einen relativ großen Veränderungsprozess in Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist ein Bezirk in Berlin, der von Anfang an gesagt hat, wir müssen Schulentwicklung sozialräumlich denken. Und was meinen Sie damit? Sie meinen damit, dass alle AkteurInnen, die sozusagen mit dem Kind in Berührung kommen, an einem Tisch zusammensitzen müssen und gemeinsam Schule entwickeln müssen, um am Ende tatsächlich bei dem Kind anzukommen. Und deshalb ist es so, dass zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg die Schulräte, also die Schulaufsicht, nicht einzelne Schulformen beraten, sondern dass sie sagen, wir arbeiten sozialräumlich. Ich als Schulaufsichtsbeamter, ich kümmere mich um den Schulentwicklungsraum 1 und dort sind dann Grundschulen, Förderzentren, Gymnasien, ISSen, weil ein Kind in der Regel in einem Kiez aufwächst. Und dann ist das alles vereinheitlicht, indem man voneinander weiß, als wenn man sozusagen getrennt voneinander die Bildungsbiografie des Kindes hat. Ja, und so ist es dann zum Beispiel, dass das Jugendamt mit am Tisch sitzt, dass SIBUZ mit am Tisch sitzt, der Schulträger, also das Schul- und Sportamt, sitzt in der Steuerrunde mit am Tisch und gemeinschaftlich werden sozusagen Ziele entwickelt und strategisch aufgestellt. Und das ist, glaube ich, eine strukturelle Maßnahme, die wir jetzt hier in Berlin, in diesem Bezirk geschafft haben, aber überregional braucht es auf jeden Fall noch die Kitas und die frühkindliche Bildung.
Und natürlich auch die politische Unterstützung und Wertschätzung für die Arbeit, die da geleistet wird.
Ja.
Also das beobachte ich auch immer wieder. Desto sozialer ein Mensch tätig ist, desto weniger Einkommen hat diese Person, kann man schon leider fast sagen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Berufe, wo ich mir vorstelle, wenn diese Menschen nebeneinander sitzen würden und sich austauschen würden darüber, wer ist wofür verantwortlich, wie viel Verantwortung trägt diese Person und spiegelt es mein Gehalt wider, gäbe es sehr große Unterschiede. Vielleicht Gemeinsamkeiten in der Verantwortung und große Unterschiede im Gehalt. Es wird einfach nicht wertgeschätzt. Und es ist ja auch ein großer Unterschied, wenn wir sagen, wie machen es denn die anderen Länder? Ich weiß das von Finnland, dass da der Lehrerberuf sehr angestrebt ist, sehr hoch angesehen ist. Es ist was Tolles, ist Lehrer zu sein. Und in Deutschland würde ich sagen, man hat das Glück, das intrinsisch in sich zu spüren. Ich gestalte hier Zukunft. Ich darf den Lebensweg von Kindern ein Stück begleiten und mitgestalten, sie unterstützen. Aber gesellschaftlich sehr angesehen ist es nicht. Ich war mal an einer Schule, da hat die Lehrerin gesagt, ich habe heute die Schule als Mobbingopfer angegeben, weil wir alle über die Schule schimpfen. Und selbst bei solchen Sachen wie Sommerfest ist zu gestalten, wird gemeckert, weil, oh nee, das muss, wer muss und immer die gleichen und es ist schon wieder so viel müssen. Und was ist denn mit der Schule? Wieso mobben wir diese Schule so sehr, obwohl das ja unsere Lebenswelt ist, in der wir viel, viel Zeit verbringen? Also Schule könnte ein so schöner Ort sein, wenn da auch viel mehr Wertschätzung auch von politischer Ebene herkommt. Und vielleicht allein anerkannt wird, wartet mal ein paar Jahre, dann sind das eure Wähler. Jetzt noch nicht, aber bald. Und da wären ja dann wieder ganz andere Hebel auch, die man nochmal bedienen könnte. Ne? Was du meintest mit, da hat man jetzt nicht so viel Einfluss drauf. Ja, aber man könnte Feedback geben und es würde vielleicht gehört werden. Was ich bei dir auch spannend finde, beziehungsweise was ich von dir gelernt habe, ist, dass Diversität auch noch so kleine Schichten hat, kleine Feinheiten hat, die wir in Schule zum Beispiel weder auch wieder keine Wertschätzung weder anerkennen, noch messen, noch bewerten. Also ich kann sagen, ist das Kind ordentlich? Ist es motiviert? Schafft es, seine Aufgaben zu erledigen? Aber sowas wie den sozialen Kontext, in dem das Kind sich bewegt, du hast das sozioökonomischen Status genannt, ne? Also aus welcher finanziellen, sozialen Background heraus agiert dieses Kind. Das wird alles nicht betrachtet und auch nicht mit einbezogen in diese Entwicklung, in diese Reife von dem Kind. Ja, man vergleicht dann eher so das eine Kind mit den anderen, anstatt vielleicht die Zukunft und die Vergangenheit dieses einen Kindes zu schauen, was hat dieses eine Kind, wie hat dieses eine Kind sich verbessert im Vergleich zum letzten Schuljahr und nicht im Vergleich zum Thomas und zum Peter, ja? Du hast den Begriff geprägt, sozial hochbegabt. Was genau meinst du damit?
Ja, für mich war das eine Wortschöpfung, die 2020 sich entwickelt hat in meinem Kopf, weil 2020 durch Corona ich in eine Situation geraten bin, wo alle meine Aufträge weggebrochen sind. Und ich saß sozusagen auf diesem Scherbenhaufen wie viele andere auch. Und dann kam dieser Punkt, ich habe viel gelesen zu diesem Zeitpunkt, ich habe mich viel mit Klassismus dann beschäftigt und gemerkt, ey Mary, das liegt nicht nur an dir, das sind Strukturen, die dazu geführt haben, dass du jetzt zum Beispiel in dieser Situation bist, kein Netzwerk zu haben und so weiter und so fort. Also ich habe viel gelernt und dann auf einmal, also viel gelernt zu dem Begriff Klassismus und die Diskriminierungserfahrung, die man macht, wenn man von Armut betroffen ist, dass das nichts ist, das was damit zu tun hatte, dass ich zum Beispiel etwas nicht geschafft habe, dass meine Leistung fehlte, sondern dass es irgendwie in unserem System verankert ist, dass es halt einen Unterschied macht, ob du ein Netzwerk hast und plötzlich alle Aufträge wegbrechen oder eben nicht. Und diese Wortschöpfung, sozial hochbegabt, hat mich voll empowert und ich habe dann gemerkt, dass es anderen ähnlich ging, weil andere genau so eine Erfahrung gemacht haben, dass sie trotz widriger Umstände, in denen sie aufgewachsen sind oder sich auch noch befinden, es immer wieder schaffen, herauszukommen. Und das war das, was ich mit 2020 mit Corona dann auch geschafft habe. Und durch sozial hochbegabt fasse ich sozusagen zusammen, dass Menschen, die dazu in der Lage sind, im Grunde genommen kleine Führungsmenschen sind, die ihr Leben organisiert bekommen, trotz Herausforderungen, die mit herausfordernden Situationen sehr gut umgehen können, Code-Switching sehr gut können, sie können sich sehr gut bewegen in diesen verschiedenen Welten und wissen, was ist jetzt angebracht, was ist weniger angebracht. Und Menschen, die sozial hochbegabt sind, haben eine hohe emotionale Intelligenz, wenn es darum geht, sozusagen einen Raum zu lesen und einzuordnen. Und ja, für mich war das tatsächlich wunderschön, als ich mal gelesen habe von einer Followerin, dass sie in einem Bewerbungsgespräch gesagt hat, ich habe denen gesagt, dass ich sozial hochbegabt bin, weil ich nämlich als Kind dies und das und jenes gemacht habe und deshalb nicht so viele Praktika hatte. Und es war dann tatsächlich der Auslöser, dass er verstanden hat, warum ihre Bewerbung so aussieht, wie sie aussieht und sie dann den Job bekommen hat. Das hat sie mir geschrieben. Und diese Sensibilisierung, sich dessen bewusst zu machen, dass Kinder, auch wenn sie gewisse Leistungen nicht erbringen, also faktische Leistungen, dass sie trotzdem nicht weniger stark sind. Ganz im Gegenteil. Das, worin sie stark sind, findet einfach keinen Raum, wo es gemessen werden kann. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich als Kind immer übersetzen musste. Natürlich hat das einen Impact auf mich als Kind, wenn meine Mutter als erwachsene Person auf die Hilfe ihres Kindes angewiesen ist. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt aber positiv frame mit sozial hochbegabt, habe ich gelernt, mit Sprache sehr gut umzugehen. Ich bin sehr sprachgewandt und ich war dadurch sehr schnell selbstständig und konnte mich viel früher als viele andere Menschen in meinem Studium navigieren in diesen Behördensprachen beispielsweise, ja. Oder die Tatsache, dass meine Mutter wegen der Arbeit einfach viel nicht zu Hause war, hat dazu geführt, dass ich sehr früh als Kind ganz viel Verantwortung übernehmen musste. Wir können wieder sagen, es ist schade für das Kind, dass es so früh nicht mehr Kind sein konnte. Wenn ich das jetzt aber positiv betrachte, sage ich mir, schau an, für dich ist das, wo Leute vielleicht den Kopf in den Sand stecken, etwas, wo du sagst, kein Problem, kriegen wir hin, komm, wir machen. Und hands on. Also ich sage immer sozusagen, im Chaos kann ich relativ schnell Ordnung schaffen. Und das meine ich, weißt du, dass du diesen Perspektivwechsel hinbekommst, dass vielleicht ein Kind in der Schule, wenn es regelmäßig zu spät kommt oder kein Frühstück dabei hat, das nicht daran liegt, dass die Eltern das Kind vernachlässigen, sondern dass das Kind vielleicht deshalb kein Frühstück dabei hat, weil es die Frühstücksboxen für die Geschwister gemacht hat, aber dann keine Zeitmatte für die eigene, weil schließlich ist es ja noch ein Kind. Ne? Und dass man dann fragend rangeht und schaut, ich sehe das gerade, also dass man beschreibt, was man sieht und dass man dann ins Gespräch geht. Und das ist dieser Raum, den ich meine, weißt du, weil auch wenn du sagst, hey, warum hast du denn kein Frühstück dabei? Ich aber sehe, dass die Lehrkraft mit mir ins Gespräch darüber gehen will und ich in einem vertrauensvollen Raum bin, ihr sagen zu können, ich komme einfach nie dazu, weil ich immer die Brote für meine Geschwister machen muss. Die sind kleiner, die brauchen mich. Oder aber es ist ein Raum, in dem diese vertrauensvolle Beziehung nicht ist, wo ich dann sage, ja, ich habe kein Brot dabei. Und dann entsteht diese Verbindung nicht, wo wir aufeinander zugehen und wo wir Verständnis füreinander schaffen und auch voneinander lernen können, ne?
Absolut. Ich würde das auch gerne nochmal framen im Sinne der Inner Development Goals, wo wir ja auch von sehr, sehr vielen Skills sprechen, die wir in uns entwickeln wollen. Und da haben wir hier ganz viel Resilienz, sehe ich da. Ja, wirklich Stehaufmännchen. Okay. Natürlich auch Kreativität, Lösungen finden, wie du schon gesagt hast, nur immer wieder Lösungen finden, Mut, Ausdauer. Ich finde auch gerade dieses Thema Perspektivfähigkeit. Ich meine, wir alle kennen das schon allein an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, an unseren Partnerschaften, dass man dem anderen sagt, na, aber siehst du das denn nicht, was ich mache, wenn wir von Mental Overload zum Beispiel sprechen? Alle Mütter wissen, was ich meine. Ja, und wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Kind schon frühzeitig allein in zwei Lebenswelten, so sehr konträren Lebenswelten aufwächst und sagt, zu Hause machen wir das so, in der Schule machen wir das so, meine Freunde feiern Weihnachten, und wir feiern aber was anderes oder gar nicht. Ne? Meine Freunde fahren in Urlaub und wir bleiben zu Hause. Und da navigieren zu lernen, das hat auch sehr viel mit Führung zu tun und in erster Linie natürlich Selbstführung. Und wir alle wissen, in jedem Leadership-Coaching hörst du als erstes, dass wer andere gut führen soll, muss zunächst sich selber gut führen können. Und was ich in dem Zusammenhang auch immer sehr gerne sage, ist, wir wissen nicht, was aus diesen Kindern wird. Wir wissen nicht, auf welche Berufe sie zukünftig treffen und wir wissen nicht, wer sie einmal sein werden, an welchem Hebel sie sitzen, welche Entscheidungen sie treffen, welche Verantwortung sie tragen. Und mit Verantwortung meine ich auch, ich möchte bitte das Brot beim Bäcker so kaufen, dass es gesund für mich ist und er auch weiß, dass in diesem Brot Gluten ist und man das vielleicht dann deswegen besser nicht essen sollte, wenn man eine Unverträglichkeit hat. Ich möchte bei dem Busfahrer gut einsteigen können und keine Sorge haben, dass der gerade betrunken ist. Es gibt so viele Berufe, die sehr, sehr viel Verantwortung tragen. Und da möchten wir doch alle bei dem anderen in guten Händen sein. Und was braucht diese Person über diese vielen, vielen Jahre Bildung, dass wir alle das Gefühl haben, beieinander in guten Händen zu sein? Und wir wissen es heute noch nicht, was aus diesen Kids mal wird und diesen jungen Erwachsenen. Und sie dabei zu begleiten, dass sie selber es für möglich halten, dass da was ganz, ganz Tolles aus ihnen wird, was ganz wichtig ist. Das ist ja ein riesengroßes Geschenk. Und vielleicht auch ist es momentan so zu akzeptieren, okay, und wir beide sind in diesem System, dass sich ein Scheiß für uns interessiert. Für mich als Lehrperson genauso wenig für dich als Schüler. Und die gute Nachricht ist, wir sind hier zusammen. Also lass uns doch zusammen eine Lösung dafür finden. Ich glaube, das ist auch das Angebot, was du mit der Schulentwicklung machst. Ja, okay, ich bringe meine Expertise ein, ich bringe auch meine Landkarte mit ein als migrationsgeprägtes Kind, als Mutter. Ja, und als die kluge Frau, zu der ich geworden bin, und ihr habt eure Expertise aus euren Landkarten und Fähigkeiten, finde ich sehr, sehr kostbar. Und Diversität wirklich groß zu denken und nicht nur an Hautfarbe und Sprache das festzumachen, sondern wirklich einfach sagen, okay, es gibt Unterschiede und die können wir nicht wegreden, die dürfen wir aber uns anschauen und fördern. Es gibt sehr viele, ne, du sprichst von Diversitätsmarkern, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede und das können alles Stärken sein.
Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man als Wissenschaftlerin, ja beispielsweise, mit Sicherheit nochmal anders an diese ganzen Sachen rangeht, ne? Also, und dass man dann sehr klar benennt, was sind die Diversitätsmarker und so weiter und diese Form der Kategorisierung, eine Sprache wählt, die klar benennen kann. Und diese Sprache, anders als damals in den 90ern, ich bin so dankbar dafür, dass wir sie jetzt haben und auch benennen können, das, was man fühlt und weiß, hey, das bin nicht ich. sondern das ist das System, das sind die Strukturen, in denen ich gefangen bin und in denen ich sozusagen so und so gelesen werde. Ich kann nichts dafür, dass ich so wahrgenommen werde. Das hat nichts mit mir zu tun. Da kann ich noch so viel machen, wie ich will. Was ich sagen will, ist, dass es an Schule ja keine WissenschaftlerInnen sind, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sondern Pädagoginnen. Und ich lade immer wieder dazu ein, das Kind, den Jugendlichen ganzheitlich zu betrachten als Menschen. Einfach als Menschen. Und ja, es gibt Kinder, die Diskriminierungserfahrungen machen und es ist mehrschichtig, wie du gesagt hast. Aber trotzdem sind sie ja nicht nur die Kinder mit Diskriminierungserfahrungen, sondern sie sind halt einfach auch Kinder. Und dann sind sie großer Bruder oder kleine Schwester und, und. Und ich lade dann immer dazu ein, zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gezielte Maßnahmen, um vielleicht mit Herausforderungen umzugehen, wie das Thema Diversität, wenn wir sagen, hey, an unserer Schule gibt es noch keine Kultur, die Diversität als Normalzustand betrachtet. Wir sind unsicher im Umgang mit Diversität, dann kann man da gezielt was zu tun. Aber dass du, wenn du sozusagen mich als kleine Mary damals gesehen hast, nicht nur die kleine Mary siehst, die irgendwie einen Migrationshintergrund hat und vielleicht aus armen Verhältnissen kommt, weil Klassismus, also soziale Herkunft, sieht man nicht immer direkt, sondern dass du da einfach diesen kleinen Menschen siehst, der Bock hat auf Schule und der in seinem Rucksack Sachen dabei hat und dass du sozusagen gemeinschaftlich, wie du das gerade gesagt hast, in Beziehung miteinander schaust, was können wir gemeinsam machen, damit Schule, damit dieses System, in dem wir uns jeden Tag befinden, irgendwie cool ist für uns alle.
Es ist sehr viel Lebenszeit, die man miteinander verbringt.
Absolut.
Das sollte es doch keine Quälerei sein, sondern wirklich eine gute Zeit. In jedem Tag gibt es Herausforderungen und die gemeinsam zu meistern, schafft ja dann auch schon wieder Resilienz, Empowerment und Perspektiven und wieder was gelernt und wieder Fehler gemacht. Krass, gut, wird mir nicht nochmal passieren. Also auch das ganze Thema Fehlerkultur, ne, es ist auch ein bisschen ausgeleiert. Trotzdem finde ich, hier ist ein Lernfeld. Wenn was nicht so klappt wie gewünscht, lernen wir viel, viel mehr, als wenn immer alles so gut klappt. Apropos Lernen, wir beenden unser Podcast-Gespräch ja gerne mit einer Praxis. Und wenn wir unser Achtsamkeitsmodul haben mit den Schulen, dann schaue ich da sehr gerne drauf und sage, okay, Achtsamkeit ist etwas, da kann man erstmal grundsätzlich Ja dazu sagen oder Nein. Es ist einfach erstmal nichts weiter als ein Begriff, ein Angebot, Achtsamkeit, sich das anzuschauen. Wenn wir diesen Begriff aber weitergehen in achtsam sein, dann hat es ja schon viel mehr mit mir zu tun, weil ich bin ja hier im Machen oder eben nicht im Machen. Und das Nächste, was wir mit Metazeit ja dann auch üben, ist achtsam unterrichten. Und da hast du uns eine Frage mitgebracht, also wie ich quasi auch meinen Unterricht, mein Lernen und Lehren achtsamer gestalten kann.
Ja, genau. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja als Mensch in ein System kommen und auch einen eigenen Rucksack haben, habe ich eine Frage mitgebracht, die dazu anregen kann, über Diversität anders nachzudenken und seine Lernreise zu starten, egal wo man eigentlich gerade sich befindet, egal wie alt man auch ist und egal wie viel Vorwissen man zu diesem Thema hat. Die Reflexionsfrage, die ich mitgebracht habe, lautet: Welche unausgesprochenen Erwartungen habe ich an gute SchülerInnen? Und auf wessen Lebensrealität passen diese eigentlich? Anders gefragt, was bedeutet Leistung für mich und wer kann diesen Maßstab überhaupt erfüllen? Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst macht, dass man vielleicht in der Regel aus der Mittelschicht kommt und ganz andere Normen kennengelernt hat als Kinder, die in Armut aufgewachsen sind beispielsweise, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, sich dessen bewusst zu machen, dass das, was ich als gut bezeichne, nicht automatisch, wenn es nicht erreicht wird, schlecht ist, sondern das, was von den anderen als gut bewertet wird, auch etwas Gutes sein kann, nur eben anders. Sprich, irritiert mich, dass das gute Frühstück keine leckere Stulle ist, dann kann bei mir diese Reflexionsfrage vielleicht bewirken, dass ich sage, okay, was bedeutet das gute Frühstück für mich? Und jetzt hat das Kind aber ein Croissant vom Discounter dabei. Und dann sich zu fragen, wer ist dieses Kind vor mir? Und zu sagen, hey, es ist anders als das Frühstück, was ich mir vorgestellt hätte, aber es hat immerhin etwas dabei. Und weil ich ja in Beziehung trete mit diesen Kindern und in Beziehung bin, weiß ich, in welchem Kontext dieses Kind aufwächst und es ist besser als gar nichts. Und somit ist es dann auch wiederum gut.
Ich liebe Fragen. Ich finde Fragen sehr, sehr essentiell, wenn es um Bewusstsein geht, ja, weil alles, was unbewusst ist, das können wir nicht ändern. Das ist uns nicht bewusst. Das liegt irgendwo verborgen und da agieren wir halt so im Autopiloten. In dem Moment, wo wir uns Fragen stellen, holen wir unsere eigenen Themen und damit auch immer die Lösungen und die Chancen, die sich darin verbergen, ans Bewusstsein. Insofern finde ich das eine sehr schöne Einladung, sich diese Frage zu stellen und auch diesen Impuls zu spüren, aha, ich bewerte. Was bewerte ich? Wie bewerte ich? Warum bewerte ich? Und stimmt es eigentlich? Ist es wahr? Oder ist es nur meine Brille?
Ja.
Und gäbe es da vielleicht noch eine andere Perspektive dazu? Und ich würde mir für unsere Schulen auch sehr wünschen, dass dann tatsächlich auch viel, viel mehr Unterstützung den Schulen gegeben wird durch Menschen und durch Finanzierungen, wenn ein Kind eben wirklich kein Frühstück dabei hat. Ja? Und ähnliches. Also, dass man wirklich auch viel, viel mehr den Schulen auch hilft, diese sozialen Unterschiede, mit denen die Kinder in die Schule kommen, auch auszugleichen an den Schulen. Wenn wir sehen, die Eltern haben diese Fähigkeiten nicht, sei es soziale Verwahrlosung, die es auch gibt, ja, oder sei es Diagnosen, die mehr und mehr sind, oder sei es wirklich auch ein Mangel finanzieller Art. Wie können wir den Kindern tatsächlich gute Bildung für alle, Chancengleichheit gewährleisten? Und da braucht es noch viel, viel mehr Menschen, die da mit hinschauen, die zuhören und die diese Lösungen mitgestalten. Das würde ich mir für die Schulen sehr wünschen. Danke dir sehr für dieses Gespräch, Mary.
Liebe Tina, danke auch.